Es gibt Momente, da ist nichts, wie es scheint. Als die Bevölkerung Jesus zujubelt, als er auf dem Esel dort in Jerusalem einzieht, jubeln sie einer Vorstellung eines Königs zu, die Jesus ja gar nicht ausfüllen würde. Vielleicht jubelten sie ihm zu als den Brotkönig, der in der Lage ist, das Volk satt zu machen. Vielleicht haben sie ihm zugejubelt als ein König, der es vermag, Wunder zu tun, also ein Wunderkönig. Vielleicht jubelten sie ihm sogar zu mit dem Hintergedanken, dass er der König sein wird, der die Juden endlich von dieser Besatzungsmacht der Römer befreien würde. Ich stelle aber die kühne These auf, dass sie in Wahrheit gar nicht erkannten, wem sie dort zujubelten. Sie erkannten gar nicht, dass sie den wahren König vor sich haben, den König des himmlischen Reich Gottes. Die Hände, die gerade eben noch mit Palmzweigen gewedelt haben, sind jetzt zu Fäusten geballt. Das Hosanna wird zum gellenden Kreuzigeruf, nur wenig später. Fröhliche Gesichter, die sich gefreut haben, dass Jesus da in die Stadt einzieht, erstarren zu hässlichen Fratzen. Was passiert in diesen wenigen Stunden oder Tage von diesem Jubel, das, was wir heute an Palmsonntag auch feiern und daran denken, bis hin zum Tod von Jesus am Kreuz? Es ist doch Jesus, sein Tod, der letztendlich diesen Menschen bis heute das Leben bringt. Sein Weg ins Dunkel hinein ist der Weg ins Licht, zu seiner Herrlichkeit. In diesem geschlagenen und verachtenden Gottessohn war Gott ganz nahe. Und nur wenige haben das, glaube ich, erkannt zu diesem Zeitpunkt. Der Predigtext, der heute im Kirchenjahr für diesen Palmsonntag vorgegeben ist, stammt aus Johannes 17. Und mit Johannes 17 endet etwas, was Jesus begonnen hat, in Johannes 13, also einige Kapitel. Und nicht nur deswegen, dass das, was Jesus begonnen hat heute mit Johannes 17 endet, ist Johannes 17 sehr besonders, sondern auch, weil Johannes 17 in der Tradition immer wieder das hohe priesterliche Gebet genannt wird. Vom Alten Testament leiten wir ab, dass Jesus im Neuen Testament drei Ämter innehatte. Das des Königs, das des Priesters und das des Propheten. Und Johannes 17 ist die priesterliche Fürbitte, das Einstehen als Priester für das Volk. Es ist die Fürbitte von Jesus bei seinem Vater für seine Leute. Und wir werden uns heute leider nur mit den ersten 5 Versen aus diesem Gebet befassen. Ich möchte ganz kurz den Kontext umreißen. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas sprechen schon sehr viel darüber, was passiert, nachdem Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Was passiert in den letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Aber Johannes, der tut das noch viel detaillierter und beginnt bereits in Johannes 13 damit. Dort zeigt Jesus, dass er als der König der Herrlichkeit nicht als ein Herrscher kommt, sondern als ein Diener. In Johannes 13 lesen wir nämlich von dieser Geschichte, dass Jesus sich niederbeugt, sein Obergewand abzieht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Jesus kommt und dient. Das ist die Botschaft, die er senden möchte. Und er macht deutlich, dass er dieses Lösegeld für Menschen wird, um sie von der Sünde rein zu waschen. Und er macht deutlich, dass sein Hauptauftrag ist, den er auf dieser Welt verfolgt, dass er stirbt und aufersteht. Und er zeigt, dass dieser Tod und die Auferstehung letztlich Gottes Gnade und Barmherzigkeit verherrlichen werden. Und auch wenn er dann physisch nicht mehr da sein wird, wird er den Heiligen Geist senden und uns, die wir an ihn gläubig geworden sind, in aller Wahrheit leiten und uns die Kraft geben, dass wir seine Gebote halten können. Das ist ganz kurz zusammengefasst, Johannes 13 bis 16. Das ist die sogenannte Abschiedsrede. Die macht das alles sichtbar. Und sie bereitet, oder Jesus möchte damit seine Leute, die Jünger, die Schüler, die mit ihm unterwegs waren, vorbereiten auf das, was jetzt kommen wird. Vorbereiten auf diese Passionszeit, auf diese Passionswoche. Und Jesus war sich, denke ich, bewusst, als er dort auf dem Esel saß und nach Jerusalem einzog, dass die Leute wahrscheinlich gar nicht erkannt hatten, wer er, welcher König er in Wirklichkeit ist. Er wusste, dass viele diesen Einzug nach Jerusalem missverstanden hatten. Und deshalb versucht er das oder korrigiert er das jetzt, zumindest für seine Jünger. Wenigstens die sollten erkennen, welcher König er wirklich ist. Und als sie das letzte Abendessen miteinander gegessen hatten, verließ Jesus dieses Haus mit seinen Jüngern, dort in dem oberen Raum, der da vorbereitet war. Und bevor sie jetzt in den Garten Gethsemane kommen, betet Jesus dieses Gebet. Man könnte auch sagen, es ist wie ein Abschiedsgebet. Also wenige Stunden bevor Jesus den schrecklichen Tod erleiden wird, man rechnet so ungefähr aus, dass es 12 Stunden waren, also in diesen wenigen Stunden bevor das größte Ereignis stattfindet, das die Welt nachhaltig und für immer verändern wird, betet Jesus dieses Gebet. Also wir müssen uns vor Augen führen, in welcher Situation wir hier uns befinden oder die Jünger sich auch mit Jesus befinden. Da wartet ein Ereignis auf die Menschheit. Und dann ist die Frage, was ist in dieser Zeit Jesus auf dem Herzen? An was denkt Jesus? Was trägt Jesus in seinem Herzen? Und Johannes 17, diese Fürbitte für seine Leute macht es deutlich. Jesus öffnet sein Herz in Johannes 17 und lässt uns tief hineinblicken. Jesus betet zu seinem Vater und wir dürfen in diesem intimen Moment, den er mit seinem Vater hat, dabei sein und zuhören. Er tut Fürbitte für die Jünger, die damals mit ihm waren, für alle bisher dagewesenen Nachfolger und die zukünftigen. Er betet also auch für dich und für mich. Wenn du Jesus als Herrn in deinem Leben hast und an ihn glaubst, dann bist du Subjekt dieses Gebets. Was hat Jesus in seinen letzten Stunden vor seinem Tod auf dem Herzen? Es ist die Fürbitte für dich und für mich. Und dass Jesus dieses Abschiedsgebet laut betete und Johannes es hören konnte und nachher aufschreiben konnte, zeugt davon, dass Jesus uns selbst in diesem intimen Moment zwischen ihm und dem Vater etwas lehren möchte. Der Text ist reich, wir werden, wie gesagt, nur die ersten 5 Verse angucken und ich möchte dich wirklich einladen, wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns auf Ostern vorzubereiten und ich möchte da einfach so einen ganz einfachen Schritt mit euch gehen in dieser Woche, dass ihr einmal am Tag Johannes 17 komplett durchliest, damit ihr näher drankommt, an das, was Jesus auf dem Herzen hatte, kurz vor seinem Tod. Es soll quasi wie so eine Passionsbibellese sein, eine Vorbereitung auf Ostern. Und ihr habt sicher eure Bibel alleine zu Hause, wo ihr das nachschlagen könnt, oder eure Bibel-App. Aber ich habe sie hier auch nochmal ausgedruckt. Ich lade euch einfach ein, das einfach mal rumgehen zu lassen. Dort ist Johannes 17 ausgedruckt auf einem kleinen Blatt. Das könnt ihr euch in die Handyhülle klemmen, in Geldbeutel oder an Kühlschrank hängen. Und nehmt euch doch diese 4,5 Minuten am Tag Zeit, um Johannes 17 einmal durchzulesen. Ich verspreche euch, und ihr könnt nachher zu mir kommen und sagen, es hat nicht gestimmt, dann reden wir drüber. Aber ich verspreche euch, dass diese 5 Minuten eine wertvolle Zeit sind an diesem Tag, die sinnvoll investiert sind. Nutzt doch das Wort Gottes selbst als Vorbereitung für Ostern. Ich möchte jetzt unseren Predigttext lesen. Die ersten 5 Verse aus Johannes 17. Ich lese Gottes Wort nach der neuen Genfer Übersetzung, Johannes 17. Ich lade euch doch ein, kurz dazu aufzustehen, damit wir in dieser empfangenen Haltung Gottes Wort hören können. Das ist Gottes lebendige Wort an uns heute Morgen. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, also so heißt Johannes 13 bis 16, diese Abschiedsrede, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Dürft euch gerne wieder setzen. Vielleicht haben die Zettel nicht für alle gereicht. Falls nicht, kommt nachher auf mich zu. Wir regeln das. Johannes 17, 1 bis 5. Jetzt habe ich ja anfangs gesagt, dass Johannes 17 das Fürbittgebet ist, das Jesus betet für seine Leute. Wenn ihr jetzt schon zugehört habt, betet Jesus hier aber anfangs für sich selbst. Ist also meine Aussage über das Fürbittgebet für uns jetzt widersprüchlich? Jesus bittet hier, dass der Vater ihn verherrlicht, damit Jesus den Vater verherrlichen kann. Also ganz schön ich-zentriert. Jesus denkt in seinem Gebet zuallererst an sich selbst. Darf er das? Will man so einem Gott glauben, der so selbstzentriert ist? Hat dieser Gott so ein großes Ego, dass er in seinem Gebet erstmal an sich selbst denkt? Lohnt sich so einem Gott hinterher zu eifern und ihn anzubeten? Wir werden hoffentlich nachher erkennen, dass es gut ist, dass Jesus hier für sich und seine Herrlichkeit betet. Es ist zwar für ihn, aber wir werden nachher feststellen, dass ganz viel davon auch für uns ist. Es geht hier in diesen ersten 5 Versen um die Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen dieses Thema ein bisschen umreißen. Ich möchte dieses Wort auch ein bisschen umreißen. 4-mal spricht Jesus hier von der Herrlichkeit in diesen 5 Versen und im ganzen Kapitel und auch schon in den Kapiteln zuvor, Kapitel 13 bis 16, spricht Jesus immer wieder diese Herrlichkeit Gottes an. Für Jesus seine Fürbitte. dreht sich, denke ich mal, ziemlich ausschließlich um diese Herrlichkeit Gottes. Und was ist denn die Herrlichkeit? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Ich glaube, das ist ein Begriff wie zum Beispiel Liebe oder auch Schönheit. Definieren mal Schönheit. Es ist schwierig zu greifen, verständlich zu machen. Am einfachsten ist es, Herrlichkeit zu definieren, indem man auf sie zeigt und sie sichtbar macht, nachvollziehbar macht, erlebbar macht. Gott ist die Herrlichkeit in Person. Versucht trotzdem irgendwie zu definieren, was Herrlichkeit ist. Herrlichkeit ist Gottes Majestät, seine Pracht und seine Schönheit. Gottes Herrlichkeit ist einfach da und sie ist vollkommen. Und Jesus bittet seinen Vater, dass er ihn verherrlicht, damit er den Vater verherrlichen kann. Und dabei muss Gott nicht irgendwie erst Herrlichkeit herstellen. Es ist also nicht so, dass zu dieser Herrlichkeit noch etwas hinzugefügt werden muss, damit sie vollständig und vollkommen ist. Wenn wir also Jesus verherrlichen und anbeten, dann fügen wir seiner Herrlichkeit nichts hinzu. Er ist bereits die vollkommene Herrlichkeit. Wenn wir also Jesus verherrlichen, dann ist es quasi nur unsere Antwort auf Gottes Herrlichkeit. Jesus zu verherrlichen heißt, die Aufmerksamkeit auf seine Herrlichkeit zu richten. Und es war Gottes grundsätzliche Motivation von Anfang an, in allem, was er tat und in allem, was er gesagt hat, diese Herrlichkeit sichtbar zu machen. Und alles mündet jetzt hier an Ostern in dieses Ereignis und macht ein für alle Mal diese Herrlichkeit Gottes sichtbar. Es ist doch also gut nachvollziehbar, dass das, was im Universum am wertvollsten, erhabensten und ehrenwertesten ist, auch verherrlicht wird und angebetet wird. Also ist es doch auch kein Problem, dass Jesus hier so ich-zentriert ist und seine Verherrlichung erbittet. Wenn Gott sich nicht selbst in Jesus verherrlichen würde, würde er ja sagen, dass es irgendwie da draußen im Universum noch etwas anderes gibt, was mehr Aufmerksamkeit verdient als Jesus selbst und seine Herrlichkeit. Wir glauben und wir sind davon überzeugt, dass es nichts Kostbareres gibt als Gott in diesem Universum, der verherrlicht gehört. Also wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen können, wir möchten, dass Jesus selbstzentriert ist in seinem Gebet. Wir wollen das, wir wünschen uns das, dass Jesus diese Verherrlichung tatsächlich auch nicht nur erbittet, sondern auch erlangt und dieses Gebet erhört wird. Es ist gut für uns, dass das im Fokus und im Zentrum bleibt, was in diesem Universum im Fokus bleiben soll, und zwar Jesus. An vielen Stellen zuvor lesen wir von Jesus oder von seinen Jüngern, die das immer wieder formulieren, dass die Zeit noch nicht gekommen war, dass die Stunde noch nicht da für Jesus, dass er verherrlicht werden sollte. Aber jetzt lesen wir hier in Vers 1, betet Jesus: Vater, die Zeit ist jetzt da, die Stunde ist jetzt gekommen, offenbare die Herrlichkeit des Sohnes. Jesus kann um diese Herrlichkeit mit Gewissheit beten, weil er weiß, dass es Gottes ewiger Plan war, ewiger souveräner Plan war, diese Herrlichkeit an seinem Sohn sichtbar zu machen. Also die Grundlage von Jesus seiner Gewissheit in diesem Gebet ist der souveräne Plan Gottes. Gott in seiner Souveränität zu erkennen, schenkt Gewissheit im Gebet. Also wenn wir hier auch was über die Art und Weise lernen können, wie wir beten sollen, dann ist es das, dass wir das tun können in der Gewissheit von Gottes Souveränität, von seiner Unabhängigkeit, dass er seinen Plan verwirklicht, dass er seine Verheißungen wahr macht. Und wenn wir jetzt hier nochmal Vers 2 bis 4 lesen, sehen wir, wie dieser Plan auch etwas mit uns zu tun hat, wie wir mit hineingenommen sind in diesen Plan. Vers 2 bis 4. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Jesus hat von seinem Vater die Macht oder die Vollmacht bekommen, diejenigen, die der Vater ihm anvertraut hat, ewiges Leben zu schenken. Und dieses ewige Leben zu haben heißt, dass wir den einzig wahren Vater und König Jesus kennen und erkennen. Und zwar und zuallererst in seiner vollen Herrlichkeit. Jesus hat das Werk vollendet, die Herrlichkeit Gottes wird auf dieser Erde sichtbar. Und das geschieht in dieser Zeit. Die Zeit ist jetzt da. Das geschieht am Kreuz, wo Jesus stirbt. Jesus kann dieses Gebet in Gewissheit beten, weil er weiß, dass der Vater durch seinen souveränen Plan seine Herrlichkeit dort am Kreuz sichtbar machen wird. Am Kreuz ist der Ort, wo in einer unbeschreiblichen Art und Weise Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und in gleichem Atemzug reißt Jesus uns mit, die wir an ihn glauben, reißt er uns mit in dieses ewige Leben. Hier kommen zwei Dinge zusammen am Kreuz, die irgendwie verstandsmäßig gar nicht zusammenkommen können. Die Offenbarung, dieses ultimative sichtbar werdende Herrlichkeit Gottes, und gleichzeitig die Errettung des Sünders aus Gnade. Seht ihr, wie Gottes Verherrlichung, Gottes Herrlichkeit, das Sichtbarwerden seiner Herrlichkeit viel oder alles für uns bedeutet? Das Kreuz stellt die Herrlichkeit Gottes perfekt dar. Und das Gebet von Jesus wird also in den etwa 12 Stunden von seinem Vater erhört werden. Und Jesus betet, dass sein Werk vollbracht ist. Und später am Kreuz, als er stirbt, wird er es nochmal hörbar auch ausrufen. Es ist vollbracht. Die Herrlichkeit ist vollends sichtbar geworden. Und der Sünder ist zugleich gerettet. Und Jesus, der wird seine Herrlichkeit bekommen. Er betet es ja hier in Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Wenn Jesus sagt, dass sein Werk vollbracht ist, dann ist das als erstes für seine Herrlichkeit und Ehre. Auf jeden Fall. Aber er hat es auch für uns vollbracht. Er gibt sich hin, und dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, führt gleichzeitig dazu, dass wir ewiges Leben bekommen. Davon spricht dieser Text. Und später wird Jesus auch in diesem Gebet beten in Vers 24, Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Gott verfolgt ein Ziel und das ist seine Herrlichkeit. Und die unvorstellbare Weise, die er hier am Kreuz demonstriert, ist ja, dass nicht nur die Herrlichkeit sichtbar wird, sondern dass wir mit hineingenommen werden in diese unerreichbare Herrlichkeit Gottes. Jesus möchte das für uns, dass wir Teil werden, Teilhaber sind, dass wir sie sehen, dass wir bei ihm sind, wo er ist. Also ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Tatsache geht, dass Ostern, das Kreuz, diese ultimative Offenbarung Gottes, seiner Herrlichkeit, gleichzeitig für dich und mich als Sünder bedeutet, dass wir ewiges Leben bekommen. Es ist für mich schwer nachvollziehbar, das sprengt meine Gedanken. Die Tatsache, dass der Gott des Universums, der Hocherhabenste, der absolut Vollkommene, sich entscheidet, bei der Offenbarung seiner erstaunlichen Herrlichkeit die Errettung des Sünders mit einzubauen, lässt meinen Verstand explodieren. Gott hätte sicher andere Wege gehabt, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Aber nein, er hat den Moment genutzt, bei dem er dich und mich als Sünder zu sich zieht. Wir sollen mit hineingenommen sein in seine Herrlichkeit. Und was ist denn das für ein Gott? Was ist das für eine Gnade? Was ist das für ein König, den wir heute an Palmsonntag feiern? Wenn wir uns daran erinnern, was dort passiert ist, welcher König dort eingezogen ist. Mehr als ein Brotkönig, mehr als ein Wunderkönig, mehr als ein Befreierkönig. Es ist der König der Herrlichkeit Gottes. Es gibt Momente im Leben, wo nichts ist, wie es scheint. Palmsonntag ist so ein Moment, wo es darum geht zu erkennen, wo es darum geht, Jesus tatsächlich zu erkennen als den, der er wirklich ist, der König der Herrlichkeit. Das bedeutet für uns das ultimative Geschenk, das habe ich jetzt ausgeführt, das war das ewige Leben. Mit da hineingenommen zu werden, ist was Großartiges, das Größte, was uns überhaupt im Leben passieren kann. Und ich hoffe und ich bete natürlich, dass du das für dich in deinem persönlichen Leben auch erkennst. Ganze Sache mit Jesus machst und ihm treu nachfolgst. Aber das kann uns auch im Alltag ermutigen, in den kleinen Herausforderungen des Lebens, in den grauen Tagen, in den dunklen Stunden. Ich weiß nicht, wenn es deine dunklen Gedanken sind, die scheinen kein Ende zu nehmen, wenn es deine Krankheitsgeschichte ist, die kein Ende nimmt, wenn es das Level an Stress auf deiner Arbeit ist, das untragbar wird. Deine Kinder Wege gehen, die du dir für sie niemals gewünscht hast. Deine Schulkollegen dich immer wieder ärgern und du dich immer öfters einsam fühlst und unfair behandelt. Es gibt Momente im Leben, wo nichts ist, wie es scheint. Bei Jesus können wir sehen, dass seine dunkelste Stunde zur größten Offenbarung seiner Herrlichkeit wird. Wenn die Dunkelheit unser Leben im Griff hat, könnte man meinen, alles ist auswegslos. Es gibt aber im Leben eine übergeordnete Wahrheit, in die wir mit hineingenommen sind. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube und bete es auch, ich werde es gleich im Anschluss von dieser Predigt auch tun, dass Gott unsere dunklen Stunden immer wieder verwandelt in eine Zeit, wo er seine Herrlichkeit sichtbar macht. Wo aus Dunkelheit Licht wird. Und wenn wir uns heute daran erinnern, an diesen Palmsonntag, wie Jesus dort eingezogen ist, dann erkennen wir Jesus als diesen wahren und wunderbaren König, der uns Hoffnung schenkt. Wir haben ja dieses Privileg des größeren Bildes. Wir können das Wort Gottes lesen, wie alles abgelaufen ist. Wir wissen, dass das Kreuz die große Offenbarung der Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn wir heute Jesus zujubeln und ihn anbeten, dann beten wir ihn an als den, der er in Wirklichkeit ist. Diese großartige Darstellung der Herrlichkeit Gottes an Ostern bedeutet für uns die Erlösung der Sünden und das ewige Leben. Und ich möchte gern den Text aus der heutigen Losung hernehmen als Abschluss, der uns ermutigt zum Durchhalten und dranbleiben. Gerade wenn die Dunkelheit uns auch immer mal wieder überschütten will und nicht losgeben möchte. Losungstext von heute, Titus 2, Vers 13 bis 14. Wir warten aber auf das, was unsere wunderbare Hoffnung ist, auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit. Ich lese es nochmal. Wir warten aber auf das, was unsere wunderbare Hoffnung ist, auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir an erster Stelle danken, dass wir heute sehen können und erkennen können, welcher König du wirklich bist. Danke, dass wir dein Wort haben und ich bitte, dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen sendest, der unsere Herzen bewegt, der Glauben wach macht in uns und auch unser Herz verändert. Herr, ich bitte dich für jeden hier in diesem Raum und der diese Predigt nachhört, dass dein Heiliger Geist uns verwandelt in das Bild von Jesus, in das Bild, das er sich von uns gemacht hat, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich danke dir von Herzen, dass wir durch das, was passiert ist an Ostern, wo diese große Herrlichkeit, wo deine große Herrlichkeit sichtbar geworden ist, wir mit hineingenommen wurden in diese Gemeinschaft vom dreieinigen Gott. Herr, und ich bete für jeden, der vielleicht gerade besonders herausgefordert ist, der meint gerade in einer Sackgasse zu stehen, der in einer besonders dunklen Stunde seines Lebens steht, dass du ihm begegnest, und ihm diese Hoffnung schenkst, von der auch hier Titus schreibt, dass du sichtbar wirst in seinem Leben mit deiner Herrlichkeit, dass er Erscheinung erleben darf, Erscheinung dieser Herrlichkeit, dass du Dunkelheit zu Licht machst. Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen dich verherrlichen, wir wollen diese Antwort wirklich geben, auf deine Herrlichkeit, indem wir dir allein in unserem Leben alle Ehre geben. Wir wollen dich anbeten. Jesus, du bist wirklich würdig. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst für einen Lebensstil und für einen Alltag, der dich verherrlicht, der dich anbetet. Amen.